Hallo und herzlich willkommen zu Zwischenmenschen, dem Podcast über Engagement, Haltung und das, was uns als Gesellschaft verbindet. Ich bin Lea Geldner, Landtagskandidatin der Grünen in Schwäbisch Hall und spreche mit Menschen von hier über das, was sie bewegt, warum sie sich engagieren und wie das Ganze mit Politik zusammenhängt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischenmenschen. Heute geht es um das Thema Frauen und Wirtschaft und mein heutiger Gast ist Sarah Hagmann, Landtagsabgeordnete aus Lörrach. Schön, dass du da bist, Sarah.
Hi Lea, freue mich auch.
Bevor wir starten, darfst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, hi, also ich bin Sarah Hagmann, bin 39 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei kleine Kinder. Ich wohne in Lörrach und ich habe erst mal BWL studiert, dual, habe dann in Spanien gearbeitet, dann nochmal umgeswitcht und in Heidelberg Geschichte, Spanisch und Politikwissenschaft studiert.
Okay, spannend.
Ja, und war toll. Und das Geschichtsstudium hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, eine Doktorarbeit in Geschichte zu beginnen.
Ach, krass.
Ja, das war dann in Basel, habe ich da angefangen. Da habe ich dann mit dem politischen Engagement angefangen bei den Grünen 2017. Und ja, 2021 war ich die Ersatzkandidatin bei der Landtagswahl für unseren damaligen Abgeordneten, der dann Ende 23 aufgehört hat aus familiären Gründen. Und jetzt bin ich seit Januar 24 Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Lörrach.
Sehr cool. Und dein Schwerpunkt in der Politik ist auch Frauen und Wirtschaft, richtig?
Genau, ich bin einmal im Europaausschuss und im Wirtschaftsausschuss Mitglied geworden, dann später auch noch im Ständigen Ausschuss. Und im Wirtschaftsausschuss habe ich mir so ein bisschen die Themen gesucht und habe da schnell festgestellt, ja, wir reden total viel über den Fachkräftemangel. Aber spannenderweise war bei der Lösungssuche das Thema der Frauen und des Potenzials der Frauen immer gar nicht so ein Thema. Und da dachte ich, das kann es ja wohl nicht sein. Und habe mich da ein bisschen reingearbeitet.
Wie bist du denn dazu gekommen, dich politisch so intensiv auch mit dem Thema zu beschäftigen? Hat es dich selber auch irgendwie tangiert? Oder du hast ja selber auch zwei Kinder.
Genau.
Ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, Mandat und vielleicht auch ein bisschen Privatleben und Beruf so alles unter einen Hut zu bringen.
Ja, ja, genau. Also das ist schon das eine, dass ich sage, ja, das ist einfach persönlich bedingt, das Interesse. Meine Kinder sind 4,5 und 2 Jahre alt und ich bin schon so aufgewachsen mit auf dem Gymnasium und dann im Studium, so mit dem Motto, du kannst alles machen und alles werden und totale Selbstbestimmung und Freiheit und ins Ausland gehen und dann kriegt man die Kinder und dann ist das erstmal so eine harte Vollbremsung gefühlt und da stellt sich das Leben um und man fängt an, sich Gedanken zu machen, wie man denn Beruf oder in meinem Fall war das damals die Doktorarbeit und Studium und die Arbeit an der Uni, wie man das vereinbaren kann mit einem kleinen Säugling, der natürlich auch ganz viel Aufmerksamkeit braucht und für den man ja auch Zeit haben will. Also es war einmal so die persönliche Erfahrung, auch die Erfahrung mit dem Partner, sich absprechen zu müssen. Das war nochmal auf einem neuen Level dann der Fall. Das war so das eine und eben das andere im Landtag, dass ich da im Wirtschaftsausschuss war und gedacht habe, irgendwie spricht keiner über die Frauen.
Aber ist der insgesamt auch mehr Männer dominiert, der Wirtschaftsausschuss? Oder sitzen da schon auch Frauen drin?
Nee, es sind schon überwiegend Männer, also wie im gesamten Landtag. Wir haben jetzt eine Geschlechterverteilung von 32,5% Frauen, die Abgeordnete sind im Landtag von Baden-Württemberg. Ich muss dazu sagen, bei uns Grünen sind wir 51% Frauen, da bin ich sehr stolz drauf. Und aber wir haben auch ein Durchschnittsalter von fast 54 Jahren im Landtag. Okay. Also da ist irgendwie,
noch Fokus, Luft nach oben.
Der Fokus nicht so sehr auf Vereinbarkeit und Familie und Erwerbsarbeit von Frauen. Und da dachte ich wirklich, das kann es nicht sein und in die Lücke bin ich reingegangen.
Aber ist es für dich dann auch so Mandat und Familie zu vereinbaren schwierig oder würdest du sagen, das ist gut machbar? Weil es gibt ja doch, also ich habe so die Erfahrung gemacht, auch schon auf Kommunalebene ist es schwierig, Frauen zu finden, die, also vor allem junge Frauen zu finden, die sich einfach einbringen und überhaupt mal sich zur Wahl stellen lassen, weil halt viele Abendtermine sind und das einfach so schwierig ist.
Also Politik ist halt, so wie es bisher gestaltet wird, eher nicht so familienfreundlich, ob jetzt auf kommunaler oder Landes- oder Bundesebene. Ich würde schon sagen, es ist machbar, aber es ist nicht einfach. Also man muss sich da wirklich viele Gedanken machen und braucht einfach ganz, ganz gute Hilfsstrukturen. In meinem Fall ist es zum einen mein Mann, der ganz viel Care-Arbeit übernimmt. Dann ist es eine verlässliche und gute Kita, über die wir mega froh sind und dankbar. Und als ich in den Landtag gekommen bin, war mein zweites Kind 5 Monate alt, also wirklich noch kleiner Säugling. Und das Baby habe ich mitgenommen, aber da habe ich dann schon auch wirklich die Hilfe gebraucht von meiner Mutter und von meinem Schwiegervater, die im wöchentlichen Wechsel mit nach Stuttgart gekommen sind. Okay. Und mich da einfach nochmal unterstützt haben. Also man braucht wirklich ein großes Unterstützerteam, damit das geht, weil man einfach sehr viele Termine hat. Und ja, beruflich habe ich einfach auch ein gutes Team, was mir nochmal den Rücken stärkt. Und so geht es dann irgendwie. Aber ich würde nicht sagen, dass es easy ist. Ja.
Also auch da braucht es noch bessere Strukturen und
Veränderungen. Auf jeden Fall.
Ja. Du bist jetzt seit 1,5 Jahren ungefähr im Landtag?
Ein Dreiviertel.
Ja. Was konntest du oder was konnten auch die Grünen so in den letzten Jahren denn für Frauen in der Wirtschaft erreichen?
Wir haben auf jeden Fall, finde ich, das Thema immer wieder angesprochen und groß gemacht. Wir haben Fachgespräche dazu geführt mit wirklich verschiedensten Verbänden, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Verbände, Gewerkschaften, Arbeitsagentur, Handwerk, IHK, wirklich ganz breit. Alle, die sich mit Wirtschaft und Arbeit beschäftigen, genau, haben das immer wieder betont und gesagt, wir brauchen da Lösungen in Zeiten des Fachkräftemangels und eben auch auf lange Sicht, weil das einfach mit unserem demografischen Wandel in unserer Gesellschaft ein Riesenthema ist. Wir haben Anträge gestellt, wir hatten eine Riesennetzwerkveranstaltung mit der Landtagsfraktion, mit der Grünen. Und wir haben halt auch letztes Jahr bei den Haushaltsverhandlungen uns dafür eingesetzt, dass ein paar Programme im Bereich des Wirtschaftsressorts weitergeführt werden, die eben Frauen dabei unterstützen, erwerbstätig zu sein.
Gibt es so Förderprogramme oder Initiativen, die du besonders wichtig findest, wo du sagst, da dürfen wir auf keinen Fall Gelder streichen?
Ja, also zum einen sind es die Kontaktstellen Frauenberuf. Die gibt es fast in allen Ecken von Baden-Württemberg. Das sind Zentren, wo Frauen sich rund ums Thema berufliche Ausbildung, Umorientierung, auch Gründung beraten lassen können, wo es Workshops gibt, wo man sich einfach nochmal Rat holen kann. Also wirklich eine tolle Initiative, die es seit mehreren Jahrzehnten auch gibt.
Und das ist kostenlos?
Ja. Ah, ja. Okay. Und die erreichen halt auch mit ihren Veranstaltungen 10.000 Frauen im Jahr. Also es ist wirklich in der Breite echt gut aufgestellt. Die haben auch ein Programm, Mentorinnenprogramm für Migrantinnen heißt es, wo wirklich in Tandems nochmal Migrantinnen speziell unterstützt werden. Dann das Thema Spitzenfrauen-BW. Also da geht es darum, wie können wir Frauen in Führungspositionen noch besser miteinander vernetzen, sichtbarer machen, weil das sind Role Models, die brauchen wir. Genau. Das finde ich mega wichtig. Und das Thema Teilzeitausbildung, also eine besondere Form der Ausbildung, gerade für Menschen mit Familienaufgaben, kann man dann einfach eine Ausbildung nochmal besser vereinbaren. Und FamilyNet, das ist ein Programm, das bei den Unternehmen ansetzt, die dann beraten werden, wie sie familienfreundliche und moderne Unternehmensstrukturen aufbauen können. Und da finde ich es total wichtig, zu sagen, dass es eben nicht immer eine Betriebskita sein muss, sondern man kann auch schauen, gibt es, sagen wir mal, leichtere oder einfachere Lösungen wie Ferienbetreuung, flexible Arbeitszeiten oder können sich Unternehmen vorstellen, Jobsharing zu machen oder führen in Teilzeit, also 2x60% Stellen zu vergeben beispielsweise. Genau, und da muss man dranbleiben bei den Programmen auf jeden Fall.
Liegt da der Schwerpunkt aber vor allem auf Vereinbarkeit Familie, Beruf oder auch Vereinbarkeit von Familie und wenn ich jetzt zum Beispiel pflegende Angehörige habe und schon älter bin?
Gerade bei FamilyNet geht es auch ums Thema Pflege. Also die beraten Unternehmen beispielsweise auch, wie sie ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sind ja nicht nur die Frauen, ja, wie sie die einfach gut betreuen können, mhm, wenn der Pflegefall in der Familie eintritt. Und ein Pflegefall, okay, tritt in aller Regel plötzlich ein. Und, mhm, dann stehen die Leute da und müssen sich erstmal orientieren, müssen gucken, kann ich jetzt überhaupt noch so viel arbeiten, wie ich momentan arbeite. Und bei FamilyNet werden Pflegelotsen für den Betrieb ausgebildet, mhm, und die können dann wiederum gut beraten oder weiterverweisen an andere Stellen. Und das halte ich für voll wichtig. Und eine schlaue Frau hat kürzlich gesagt, die Verantwortung für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss die Seiten wechseln. Also weg oder eher weg von den Familien und weg aus dem Privaten hin zu Politik und Wirtschaft. Und das finde ich total wichtig, weil das Thema ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und wir müssen einfach an die Strukturen ran. Die Menschen müssten, wenn sie familiäre Aufgaben haben, wie Kinderbetreuung oder Pflege, muss es gute Strukturen geben, sodass sie ihren Alltag gut meistern können.
Das ist total spannend. Ich hatte das im Studium in der sozialen Arbeit auch mit als Thema, wie man eben Care-Arbeit und Beruf irgendwie vereinbaren kann und wie man auch kommunale Netzwerke nutzen kann, um quasi Familien zu entlasten. Es ist spannend, dass soziale Arbeit das auch mit behandelt, obwohl es eigentlich ein Wirtschaftsthema ist oder vielleicht noch mehr in die Wirtschaft gehen müsste.
Voll, ja.
Von der sozialen Arbeit eher in die Wirtschaft wahrscheinlich.
Ja. Das ist halt auch ein Wirtschaftsstandort.
Genau, ja.
Ein Standortfaktor, ja, ein Wirtschaftsfaktor. Also Kommunen, die gut aufgestellt sind und Unternehmen, die gut aufgestellt sind, rund ums Thema Familie, rund um soziale Fragen. Das sind, finde ich, auch die Kommunen und die Unternehmen, die dann einfacher Mitarbeitende finden. Und da hängt ja so viel dran. Also es ist, finde ich, ein krasses Thema, was man viel ganzheitlicher sehen muss, wo man wirklich Wirtschaft mit Bildung, mit sozialen Fragen, mit familiären Fragen einfach zusammendenken muss. Und da müssen wir noch viel mehr hindenken.
Also es gibt viel zu tun, aber vielleicht gibt es für dich auch so ein großen oder vielleicht den größten Fortschritt in der letzten Zeit in Baden-Württemberg, wo du sagen würdest, da haben wir richtig was erreicht?
Also wirklich große Fortschritte wurde ich, finde ich, schon gemacht in der frühkindlichen Betreuung, in den Strukturen. Also seit 2012 ist das pädagogische Personal in den Kitas in Baden-Württemberg um 70% gestiegen. Das ist wirklich ein Wort. Gleichzeitig wissen wir alle, das ist immer noch nicht ausreichend. Es fehlen überall noch Erzieherinnen, Erzieher oder weiteres pädagogisches Personal. Es fehlen die Kita-Plätze. Da muss man definitiv dranbleiben. Aber ich würde schon sagen, das muss man auch mal betonen, dass da nicht nichts passiert ist, sondern wirklich was passiert ist. Und Landesmittel für die Kinderbetreuung wurden seit 2011 eben auch verzehnfacht. Und das führt schon dazu, dass oder führte dazu in der Vergangenheit, dass Familien sich überlegt haben, ah ja, okay, es ist eben doch machbar, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben und arbeiten zu gehen in dieser Stadt oder in der Kommune. Aber da müssen wir alle, sowohl auf Landesebene als auch kommunal, weiter dranbleiben, damit es da vorangeht. Du hast in deinem Studium Soziale Arbeit dich auch mit den Themen befasst. Was würdest du dazu sagen?
Genau, bei uns ging es viel auch so ein bisschen
um krasseste Erkenntnis.
Care-Community so ein bisschen. Also und inwiefern auch soziale Arbeit halt im Unternehmen auch mitarbeiten kann. Es gibt ja so einzelne Großunternehmen, die eine Stelle für eine Sozialarbeiterin sogar haben, die speziell auch mit dafür quasi ausgebildet ist oder ausgewählt wurde, Konzepte zu erarbeiten.
Ja.
Wie schafft man es denn durch unterschiedliche Teilzeitmodelle oder ähnliches, Menschen, die schon bei einem arbeiten, quasi auch zu halten, wenn eben so ein Fall wie irgendwie jemand Pflege. Wird pflegebedürftig oder so, wenn es eintreten sollte, wie schafft man das eben, da auch gut einen Übergang hinzukriegen, dass man die Person, die ja gut ausgebildet ist und eingearbeitet ist, eben nicht verliert, sondern die trotzdem da bleiben kann und wie kann man da eben Programme schaffen. Und da war für mich zum einen so die Erkenntnis voll cool, dass es überhaupt Leute auf dem Schirm haben, da auch soziale Arbeit mit an Bord zu holen, die einfach nochmal einen anderen Blick haben auf die ganzen Hilfesysteme, die es eh gibt. Und zum anderen habe ich mir schon auch die Frage gestellt, warum das nur vereinzelte Unternehmen haben und warum die nicht zusammen quasi sich Gedanken über Strukturen machen. Aber das hatten wir ja heute auch schon, wir hatten ja einen runden Tisch schon zum Thema Frauen in der Wirtschaft, wo das ja auch so ein bisschen Thema war. Wie können sich auch die Unternehmen, die klein sind, gut vernetzen und sich da unterstützen? Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir, zumindest im Studium, nicht darüber hinausgekommen sind, weil da ja auch unsere Kompetenz dann nicht mehr da drin liegt.
Ja, ich glaube, ganz viele denken dann noch gerade, wenn sie einen Betrieb haben oder Arbeitgeber sind, dass es vielleicht nicht ihre Aufgabe wäre.
Mhm.
Andererseits kann das wirklich zu einer Win-Win-Situation für alle Seiten ja führen, wenn man das ganzheitlich denkt.
Wir hatten da auch Untersuchungen angeguckt und da war schon auch so die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen sehr viel höher, wenn es das Programm gab, weil einfach das Wissen da war, wenn was ist, gibt es zumindest irgendwie ein Netzwerk oder jemanden, an den ich mich wenden kann. Und es nimmt den ganzen Druck raus, den ich dann plötzlich habe.
Ja.
Als Person, die vielleicht dann irgendwie Care-Arbeit und Familie und Beruf nochmal ganz neu überdenken muss.
Ich finde ja auch mega spannend. Mein Wahlkreis Lörrach liegt ja direkt an der Schweizer Grenze und auch an der französischen Grenze. Und wir haben total viele Grenzgänger in verschiedenste Richtungen, aber vor allen Dingen eben aus dem Landkreis Lörrach über 22.000 Grenzgängerinnen, die in die Schweiz gehen. Genau, insbesondere eben nach Basel, was direkt auf der anderen Seite der Grenze liegt. Und für alle Arbeitgebenden in den verschiedensten Bereichen ist die Schweiz einfach ein krasser Konkurrent, weil da natürlich höhere Löhne und Gehälter locken. Und es ist natürlich für viele lukrativ, in die Schweiz zu gehen, um da mehr zu verdienen. Und allein deswegen müssen sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber schon Gedanken machen, wie sie ihre ArbeitnehmerInnen, wie sie die halten. Und wer wegen des höheren Gehalts in die Schweiz geht, der geht erstmal. Aber was mir auch alle berichten, ist, dass die Leute zurückkommen zu den deutschen Arbeitgebern in dem Moment, wo sie Familie gründen.
Okay, spannend.
Und das finde ich super spannend und es ist voll der Beweis dafür, dass diese ganzen sozialen Themen, soziale Sicherungsthemen, dass das ein Antrieb für Menschen ist, den Arbeitgeber zu wechseln, sogar wenn sie dann weniger Gehalt bekommen. Weil in Deutschland gibt es Mutterschutz, in der Schweiz gibt es das nicht. Ich habe selber in der Schweiz gearbeitet, an der Uni, als ich zum zweiten Mal schwanger war und ich hatte da keinen Mutterschutz. Und das macht was mit einem...
Das heißt, du musst arbeiten, bis du das Kind kriegst, oder?
Genau.
Okay. Und danach sofort wieder anfangen?
Nee, danach hast du mehrere Wochen, 14 oder 16 Wochen.
Okay, und dann geht's aber wieder... In die Vollen quasi.
Genau.
Also diese 3 Jahre,
Du hast danach 16 Wochen Mutterschutz und dann stellt sich für viele Frauen die Frage, gehe ich jetzt in unbezahlten Urlaub?
Okay.
Oder kündige ich? Oder gehe ich zurück zum Arbeiten mit einem 4 Monate alten Kind?
Okay, interessant.
Dann andere Faktoren. In der Schweiz kostet die Kita extrem viel Geld. Du hast keine Elternzeit in der Schweiz, kein Elterngeld. Und das sind alles Themen, die dazu beitragen, dass die Leute dann wieder zurückgehen nach Deutschland oder dann auch bei den größeren Kindern, dass man eben gemeinsam Ferientage oder Feiertage verbringen will. Wir haben ja nicht alle Feiertage gleich. Also das finde ich absolut spannend, dass das wirklich einfach ein Standortfaktor ist.
Also man sieht, wenn man sich bemüht und wenn man das auf dem Schirm hat, kann es tatsächlich auch zu mehr Attraktivität im Beruf führen.
Ja, voll. Als Arbeitgeber. Ja. Die Arbeitgeberattraktivität steigt dadurch. Durch gute Arbeitsbedingungen. Surprise.
Ja, du hattest ja vorher auch gesagt, dass, ich weiß nicht mehr, wie du es genannt hast, aber dass so der Effekt, wenn die zum Beispiel eine Betriebskita auch eröffnen oder so, also wo ja dann auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf nochmal einfacher wird, dass auch das 6-fache quasi wieder rauskommt.
Der Social Return on Invest.
Genau sowas.
Genau. Für jeden Euro, den du in eine Betriebskita steckst, bekommt die Gesellschaft das 6-fache zurück. Weil die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder schneller zurückkommen in den Betrieb. Das sind Personen, die davor schon eingearbeitet waren in die Thematik, die kennen den Betrieb. Das heißt, du hast da keine Ausgaben als Betrieb. Sie sind in aller Regel zufriedener, wenn das Kind versorgt ist. Auch das, große Überraschung.
Ja, man ist viel entspannter.
Und du hast halt natürlich Menschen, die dann schneller und vielleicht auch wieder, wenn sie mehr arbeiten, mehr in die sozialen Sicherungssysteme einbezahlen.
Ja.
Und das zieht sich ja fort bis ins Rentenalter dann. Und ein Aspekt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, den du natürlich bestens kennst als Erzieherin und jetzt Lehrerin für Erzieherinnen und Erzieher, ist natürlich, wie wichtig es einfach ist, dass die Kinder eine gute Bildung da auch in diesen Kindertagesstätten erhalten. Und auch da wieder ein langer Blick und eine lange Sicht auf Politik, die einfach vorausschauend agiert und wirkt, ist einfach so viel schlauer. Ja, da ist ja jetzt auch echt ein cooles Thema, finde ich echt gut. gut, dass wir das machen, dass wir jetzt in die frühkindliche Sprachförderung investieren in Baden-Württemberg, weil eben erkannt wurde, wir müssen möglichst früh dafür sorgen, dass die Kinder gut Deutsch können und die, die es eben nicht können, vor der Schule allerspätestens, dass die da nochmal extra Stunden bekommen und das so gut wie möglich halt aufholen können. Mhm. Weil nachher in der Grundschule, da sind ja alle Kinder zusammen. Ja. Das finde ich ja das Spannende an der Grundschule. Das ist die Schulart mit der größten Heterogenität an Kindern. Und deswegen ist es da total wichtig, dass die Kinder einfach sprachlich möglichst gut aufgestellt sind, um dann eben auch einen guten Bildungserfolg hinzubekommen.
Ja, erst wenn ich einen guten Bildungsweg habe, habe ich dann natürlich auch eine ganz andere Voraussetzung für später, für mein Berufsleben. Ne?
Richtig.
Also dann schaffe ich vielleicht auch den Übergang direkt von Schule in eine Ausbildung oder ein Studium, weil ich war vor kurzem zum Gespräch bei der Agentur für Arbeit und es war mir nicht bewusst, dass es so viele Jugendliche gibt, die gar keinen Schulabschluss mehr haben.
Ja.
Und dann einen Bruch eigentlich auch in ihre Biografie und in ihrer Möglichkeit haben, direkt an die Bildungsbiografie anzuschließen und eine Ausbildung zu machen und die wieder zu erreichen, wenn die mal aus diesem System rausfallen, ist halt super schwierig.
Ja. Ja, das ist ein Thema, was wohl größer wird, dass mehr junge Menschen direkt von der Schule in die Arbeit gehen, ohne eine Ausbildung zu machen oder ein Studium zu machen. Mhm. Und das ist ein kurzsichtiges Agieren. Und da kommt man dann halt auch irgendwann an seine Grenzen, weil man dann ohne eine formale Bildung und einen formalen Abschluss, der dann irgendwann auch nicht mehr weiter aufsteigen kann. Und das ist echt ein Problem, was wir angehen müssen, dass wir da die Schülerinnen und Schüler so gut wie möglich vorbereiten, orientieren, dass wir da die Leute nicht verlieren. Aber das bedingt dann halt auch, dass ordentliche Ausbildungsvergütungen bezahlt werden. Das trägt schon auch mit dazu bei.
Und ich glaube, da ist ja auch nochmal der Punkt, wenn man sich Frauen und Wirtschaft anschaut, dass Frauen immer noch häufig in die sehr sozialen Berufe gehen, die aber meistens schlechter bezahlt werden und auch schon in der Ausbildung sehr viel schlechter vergütet sind.
Ja, oder früher gar nicht.
Oder genau, also wenn ich an meine Ausbildung zur Erzieherin denke, ich habe noch zahlen müssen, dass ich quasi die Ausbildung machen durfte.
Völlig absurd.
Ich meine, inzwischen gibt es die PIA-Ausbildung.
Genau.
Da verdient man dann was, aber es gibt halt immer noch viele soziale Berufe, wo das nicht der Fall ist.
Ja, das ist, finde ich, total irrsinnig. Also da muss man wirklich als Gesamtgesellschaft inzwischen auch den Wert und die Wichtigkeit, die Bedeutung von sozialen Berufen sehen und anerkennen. Es braucht adäquate, ordentliche Ausbildungsvergütungen, nachher auch ordentliche Gehälter. Und ein Punkt, den wir schon auch in der Politik angehen können, ist, dass wir dafür sorgen, dass es eine geschlechterneutrale Berufsorientierung gibt. Also, dass man da möglichst viel darauf hinarbeitet, dass Mädchen auch ins Handwerk gehen, Mädchen vielleicht für MINT-Berufe auch sich interessieren. Und was ja auch spannend ist, seit es PIA gibt, also die praxisintegrierte Ausbildung bei den Erzieherinnen und Erziehern, gibt es auch mehr männliche Auszubildende. Uns braucht halt auch Role Models auch wiederum da. Es muss sichtbarer werden, dass Frauen im Handwerk sind, dass Männer Lehrer werden oder Erzieher werden.
Ich war vor kurzem bei der Gesellenfreisprechung, auch das erste Mal erlebt. Und da hat es mich total gefreut, weil so viele Frauen auf dieser Bühne standen, junge Frauen im Handwerk und auch die beste Schreinerin da gekürt wurde. Ja. Und es war schon schön zu sehen, dass sich was tut, aber es war trotzdem noch sehr männerlastig. Genau.
Ja, und gerade im Handwerk oder dann bei den Selbstständigen allgemein, wenn die dann halt älter werden und das in Richtung Familiengründung geht, da ist halt ein Thema, was noch offen ist, was gelöst werden muss, ist der fehlende Mutterschutz für Selbstständige. Okay. Also die Selbstständigen in Deutschland, die Frauen, haben quasi das Problem, wie in der Schweiz die Frauen, dass sie keinen Mutterschutz haben, keinen gesetzlichen.
Dass und nichts geregelt quasi.
Ja, genau. Okay. Und die sich dann schon oft von vornherein die Frage stellen, ob sie überhaupt ein Kind bekommen oder ob sie ein zweites Kind bekommen, ob sie sich das leisten können oder ob sie einfach
oder dann
den Betrieb einfach machen. Also wirklich Kind oder Karriere. Und das kann es auch nicht sein. Und da ist wirklich jetzt auf Bundesebene, gibt es schon eine Initiative, da gibt es eine total engagierte Schreinerin, Johanna Röhm, die da wirklich sehr, sehr aktiv ist. und das Thema auch in den Bundestag gebracht hat. Aber da muss jetzt eben der Bundestag eine Lösung finden, mhm. beispielsweise durch eine Umlage, die alle Selbstständigen bezahlen, sodass eine selbstständige Frau, ob jetzt Friseurin, Anwältin mhm. oder Schreinerin, dass die auch in Mutterschutz gehen kann. Weil gerade bei den selbstständigen Handwerkerinnen beispielsweise, das ist ja körperliche Arbeit.
Ja.
Und das ist vom Gesundheitsaspekt sowohl für die Frau als auch für das Baby im Bauch, furchtbar, voll Katastrophe.
Wir haben ja auch immer noch relativ wenig Frauen in Führungspositionen. Also mhm. wenn ich unsere, also ob es jetzt Politik ist oder irgendwelche Betriebsräte oder Ähnliches, wo siehst du denn so die größte Herausforderungen für Frauen, auch in so Führungspositionen zu kommen?
Ein Thema ist schon mal, dass es weniger Frauen gibt, die in den Entscheiderpositionen sitzen, mhm. Wo man dann wiederum die, ich sag mal, nachkommenden Frauen unterstützen mhm. kann, sie supporten kann. Denn es ist nun mal so, Männer unterstützen unterbewusst auch mehr Männer. Mhm. Wir haben einfach veraltete Rollenbilder und Stereotype im Kopf. Also bei den jungen Frauen geht man davon aus, die wird demnächst eh schwanger und fällt aus. Oder die junge Mutter fällt aus, weil das Kind krank ist. Genau, umgekehrt werden dann von den Stereotypen her arbeitende Mütter zum Teil immer noch als Rabenmütter stigmatisiert. Mhm. Man sagt es vielleicht nicht, aber denkt sich so ein bisschen mit. Dann die Frauen, die keine Kinder haben, hat man Vorurteile oder werden als karrieregetrieben hingestellt. Genau. Und die älteren Frauen haben wiederum das Problem, dass man ihnen nichts mehr zutraut, mhm. sie für schwach oder nicht vital genug hält. Also es fehlen dann, finde ich, auch leider oft Vorbilder. Mhm. Und die müssen wir echt sichtbarer mhm. machen. Also beispielsweise durch Netzwerke, durch Influencerinnen, die es mhm. ja auch gibt, beispielsweise in sozialen Medien. Und leider haben wir durch unser gesellschaftliches System als Frauen gelernt, ich sage jetzt mal gelernt in Anführungsstrichen, dass wenn es nur wenige Frauen in Führungspositionen gibt, dass man dann auch noch eher mit den Ellbogen unterwegs sein muss, weil es ist ja nicht Platz für alle.
Ja.
Und da ist es schon eine Aufgabe, dass mhm. wir uns eigentlich als Frauen auch mehr unterstützen. Und gegenseitig supporten, das fände ich schon total wichtig. Aber es braucht halt auch einfach nochmal die besseren Strukturen.
Mhm.
Und eben beim Thema Selbstständigkeit nicht nur der Mutterschutz für Selbstständige, sondern auch überhaupt die Unterstützung bei der Beratung, bei Krediten, wenn es darum geht, ein Unternehmen zu gründen. Mhm. Auch da hat man ganz oft männliche Strukturen, die nicht so viel Vertrauen haben in die Frauen, dass diese Business-Idee was wird, mhm. kriegen sie keinen Kredit. Also das sind sehr viele Hürden noch da, mhm. leider.
Würdest du sagen, es muss auch darum gehen, dass Frauen ernster genommen werden vielleicht?
Ja, das schon, ja. Auf jeden Fall. Also es sagt dir keiner ins Gesicht, dass er dich nicht ernst nimmt, aber manchmal hat man schon den Eindruck von den Blicken oder mhm. so, dass man nicht ernst genommen wird. Und es ist manchmal schon ein schmaler Grad als Frau zwischen, wenn man zu selbstbewusst mhm, auftritt, wird man nicht ernst genommen. Wenn man zu wenig selbstbewusst auftritt, dann auch nicht. Ist nicht so einfach, mhm. aber.
Ja, und ich glaube, vor allem deswegen braucht es eben auch diese Netzwerke oder dieses Supporten untereinander als Frauen.
Ja. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir bessere Strukturen haben mit Kinderbetreuung für Pflege, dass das auch was mhm. macht in den Köpfen der Menschen.
Ja.
Aber es braucht Zeit. Also es geht halt auch nicht von heute auf morgen. Und am Ende braucht es aber schon auch die Männer, die mitziehen.
Ja.
Also wir brauchen nicht die Männer, das hat auch mal eine ganz schlaue Schülerin gesagt im Landtag bei einer Podiumsdiskussion am Weltfrauentag. Wir brauchen nicht die Männer, um gut zu sein oder um schlau mhm. zu sein. Das kriegen wir schon hin von allein. Aber wir brauchen sie auch als Unterstützer, mhm. um erfolgreich zu sein oder an eine Führungsposition zu kommen oder dann auch da zu bleiben. Also sonst struggelt man sich halt alleine ab.
Ja, und ich finde auch, es ist wichtig, auch für Unternehmen eigentlich auch unterschiedliche Perspektiven zu haben. Ne, weil eine Frau schaut sich ein Thema ja auch nochmal anders an.
Ja.
Ne, also es ist ja nicht von Nachteil, ein vielfältiges Team zu haben, sondern es zeigen ja auch ganz viele Untersuchungen, dass je mehr Vielfalt in einem Team da ist, desto mehr Lösungsstrategien hat man, desto kreativer wird man.
Genau, man kommt auf neue Ideen.
Genau.
Ja.
Zeit für eine schnelle Runde. Entweder oder. Los geht's. Trinkst du am Morgen lieber Kaffee oder Tee, um so richtig durchzustarten?
Kaffee.
Bist du lieber im Homeoffice oder im Büro?
Beides. Es ist so phasenweise. Wenn ich lange im Büro bin, will ich mal wieder Homeoffice machen. Und wenn ich zu viel Homeoffice habe, will ich wieder ins Büro.
Triffst du Entscheidungen lieber spontan oder durchdenkst du die lieber?
Auch schwierig. Eine Mischung aus beidem. Mhm.
Wenn es darum geht, wir brauchen mehr Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf, würdest du sagen, es ist wichtiger, flexible Arbeitszeiten zu schaffen oder bessere Kinderbetreuung?
Beides. Mhm. Es braucht beides.
Bist du Team Frauenquote oder Eigenverantwortung durch Unternehmen?
Auch da braucht es beides. Es geht ja auch nicht, das eine ohne das andere. Mhm.
Netzwerkst du lieber beim Business Lunch oder in digitaler Form?
Business Lunch. Also in Präsenz.
Du kommst ja auch so ein bisschen aus der Wirtschaft. Du warst ja auch in Wirtschaftsunternehmen.
Ja.
Bist du Team Karriere in der Wirtschaft oder lieber in der Politik? Was sagt dir mehr zu?
Politik.
Schön. Also wichtig ja. Für uns. Ja. Bist du mehr so bei Zahlen, Daten und Fakten oder entscheidest du lieber aus dem Bauchgefühl?
Bauchgefühl ist schon wichtig, aber Zahlen, Daten, Fakten. Mhm. Ach ja, da kann ich mich nicht entscheiden. Beides. Bauchgefühl unterstützt durch Zahlen, Daten und Fakten. Mhm.
Und ein letztes noch, am Wochenende, bist du eine Langschläferin oder bist du morgen schon so richtig agil?
Das Problem ist, dass ich das nicht wirklich selber entscheiden kann, da ich zwei kleine Kinder habe. Ich würde schon ab und zu gern mal ausschlafen.
Bringt der Beruf wahrscheinlich auch mit sich, ne?
Insgesamt zwischendurch mal mehr Zeit zu haben, um nachzudenken, Ideen zu schmieden. Mhm. Da fand ich es aber noch ganz gut, als ich noch mein zweites Kind gestillt habe. Wenn ich da das Handy weggelegt habe und da einfach mal eine Weile daneben gelegen bin, dann kamen schon ab und zu mal Ideen. Ja, aber man muss sich tatsächlich die Freiräume schaffen, um nochmal nachzudenken. Auch Begegnungen bei Besuchen und die Aussagen, was man da alles mitbekommt, dass ich das setzen kann. Ja. Weil dann hat man wieder die nächsten Termine zu einem ähnlichen Thema, aber aus einer anderen Perspektive. Und daraus können ja dann, finde ich, coole Ideen entstehen, wenn man merkt, da ist ein Thema, was nicht gelöst ist oder da ist eine rechtliche Lücke. Ja. Aber du brauchst echt Zeit, um diese verschiedenen Eindrücke immer wieder zu verarbeiten und dann wieder eine Idee zu entwickeln. Das stimmt, da fehlt es tatsächlich dran.
Wir machen mal einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie sieht denn so deine Vision für die nächsten 10 Jahre aus? Wo sollen Frauen in der Wirtschaft so in ungefähr 10 Jahren stehen? Was wäre so dein Traum?
Mein Traum wäre, dass Frauen in der Wirtschaft in 10 Jahren da stehen, wo die Männer stehen, ohne Gehaltsunterschiede. Und letztlich geht es darum, dass wir an einen Punkt kommen, wo nicht nur die Frauen, sondern alle Menschen selbstbestimmt entscheiden können, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und gerade eben im Familienbereich, dass Eltern das eben tun können.
Was wünschst du dir denn von der nächsten Generation Frauen in der Wirtschaft?
Dass wir uns einfach mehr gegenseitig ermutigen, unterstützen, Netzwerke bilden und dann den Weg für die nachkommenden ebnen.
Und zum Schluss unsere Kategorie Satzanfänge. Ich beginne, ihr beendet. Frauen in der Wirtschaft brauchen vor allem
gute Rahmenbedingungen und Vertrauen.
Mein größter Wunsch an die Landespolitik ist,
dass wir Bildung, Wirtschaft und Soziales noch mehr zusammendenken.
Die größte Hürde von Frauen in Führungspositionen ist
fehlendes Vertrauen.
Am meisten motiviert mich, wenn?
Wenn ich Menschen zusammenbringen kann und gute Ideen austauschen kann.
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt dann, wenn
die Rahmenbedingungen besser sind.
Und in den nächsten Jahren möchte ich unbedingt erreichen,
dass wir die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen verringern und dass Familien ihr Leben so gestalten können, wie es für sie am besten ist.
Cool, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ich fand es super spannend, auch schon die Runde vorher mit dir. Hat auch mir wieder neue Einblicke gegeben.
Ja.
Genau. Und ich denke, den Hörern geht es genauso. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch hier bei uns vor Ort
in Schwäbisch-Hall. Sehr gerne. Vielen Dank auch an dich,
liebe Lea. Sehr gerne. Danke, dass ihr reingehört habt bei dieser Folge von Zwischenmenschen. Wenn euch das Gespräch gefallen hat und ihr keine Folge verpassen wollt, folgt mir gerne auf Social Media oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Dort findet ihr alle aktuellen Infos, Hintergründe und neue Episoden. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald und bleibt verbunden.